Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. In Hannover protestieren Umweltschützer gegen den Ausbau einer Bundesstraße. 13 Hektar Land sollen dafür gerodet werden. Mehr dazu gleich bei Deutschland heute. Außerdem stellen wir Ihnen Anlaufstellen gegen Energiearmut vor. Das Netzwerk der Wärme in Berlin. Und Anbandeln zwischen Neandertaler-Schädeln. Das Archäologiemuseum in Chemnitz bietet besondere Führungen für Alleinstehende an. Baumfällungen heute Morgen in Hannover. Für die Sanierung des Südschnellweges, einer Bundesstraße, müssen Bäume weichen. Die Sanierung ist hoch umstritten, weil der Schnellweg in Teilen so breit wie eine Autobahn werden soll und dafür viele Hektar Land gerodet werden müssen. Dagegen regt sich seit Monaten Protest, Demonstrationen, eine Mahnwache und auch eine Baumhaussiedlung, in der Umweltaktivisten campen. Heute beginnen nun die Arbeiten für die Sanierung, die viele Jahre lang dauern wird. Unser Landeskorrespondent Bastian Brandau war heute Morgen am Südschnellweg. Herr Brandau, was genau ist dort passiert?
Ja, wir haben es gehört, das sind Arbeiter, also mit Kettensägen, die dort die Bäume fällen am Damm, auf dem diese Bundesstraße verläuft. Das Ganze wird auch gleich vor Ort geschreddert. Mit entsprechend großen Fahrzeugen ist man dort mit integrierten Häcksler unterwegs. Das Ganze geht dann recht schnell. Ja, und jetzt geht es erst einmal darum, in einem ersten Schritt eine Behelfsbrücke für diese jahrelangen Bauarbeiten aufzubauen, denn die bestehende Brücke dort, die ist marode, wird nicht mehr lange halten. Langfristig soll sie durch einen Tunnel ersetzt werden, aber bis es soweit ist, kommt eben erstmal diese Behelfsbrücke ins Spiel. Und was eben dort auch schon seit Tagen passiert, im Grunde auch schon seit Monaten gibt es diese Proteste und seit Tagen aber eben auch massive Sicherheitsvorkehrungen, viel Polizeipräsenz, dieses Ganze drumherum, das ist weiträumig abgesperrt. Auch wir Pressevertreter sind erst nicht rangekommen, kamen dann nur gemeinsam dorthin eben an die Böschung in Begleitung der Polizei, dann auch auf den Südschnellweg, um uns einen Einblick zu verschaffen, einen Überblick. Ja, denn es gab am Wochenende noch einmal eine Demonstration, auch eine kurze Besetzung eines Baumes direkt am Schnellweg. Die Sorge der Behörden vor einer Eskalation des Konflikts war offensichtlich groß. Heute aber gab es keinerlei Aktion, direkt gegen diese Rodungen vorzugehen. Rodungsarbeiten, die erst einmal deutlich weniger umfangreich sind als ursprünglich geplant. Über diesen Ausbau eines Teils der Bundesstraße, eben mit diesen vielen Hektar, die gerodet werden sollten, auf Autobahnbreite, da soll ja zumindest noch einmal gesprochen werden.
Und jetzt gibt es da so eine Art Sperrzone. Wie reagieren die Gegner des Ausbaus?
Ja, es gibt das Bündnis Leinemasch bleibt. Die Leinemasch ist eben diese Region, wo also ein Flussgebiet mit Kiezeichen, auch ein Schutzgebiet, wo dieser Schnellweg jetzt schon verläuft und verbreitert werden soll. Also dieses Bündnis, da sind unter anderem Fridays for Future, aber auch andere Umweltbündnisse hier organisiert, haben sich gesammelt, hat heute die aus Sicht des Bündnisses völlig überzogenen Absperrmaßnahmen, wie es hieß, der Polizei kritisiert. Dies sei eine Kriminalisierung des Klimaaktivismus. Sprecherin Tabea Dammann habe ich heute getroffen bei der Mahnwache des Bündnisses, wo man eben diese Sägen aus der Entfernung auch nur gehört hat. Von dort können eben die Aktivisten diese Rodung auch nur aus der Ferne verfolgen.
Und das ist natürlich auch was, was einen persönlich trifft und was die ganze Bewegung trifft, weil wir das erste Mal so richtig klar sehen, was Zerstörung überhaupt bedeutet. Dementsprechend ist natürlich umso wichtiger, dass diese Art von Zerstörung nicht für eine Verbreiterung des Südschnellwegs passiert. Genau, und deswegen sind wir hier auch einfach vor Ort, um da aufzupassen, dass wirklich nur das gerodet wird, was eben auch so abgemacht ist.
Mit dieser Abmachung, das sagt sie in Bezug auf ein Moratorium, das der zuständige Minister Olaf Lies von der SPD vor kurzem erlassen hat. Damit sind eben diese Rodungen, die für diese hoch umstrittenen Verbreiterungen notwendig wären, erst einmal um 10 Monate verschoben. Und genau gegen diese Verbreiterung richtet sich der Protest hier schon seit Monaten hauptsächlich. Denn grundsätzlich, dass Brücken saniert werden müssten und dass eine geplante Tunnellösung eben auch Vorteile hat für Menschen in den angrenzenden Wohngebieten, das sehen viele, wenn auch längst nicht alle Gegner des Ausbaus ebenso.
Was sagen jetzt die politischen Verantwortlichen zu dem Protest?
Ja, der Verkehrs- und Wirtschaftsminister Olaf Lies von der SPD ist erst seit wenigen Wochen in diesem Amt, wobei er und seine SPD schon seit 10 Jahren die Regierung, den Ministerpräsidenten stellen. Er hat sich heute auch einen Überblick verschafft und erst einmal zufrieden darüber gezeigt, dass es keine Eskalationen gegeben habe. Wichtig sei jetzt erst einmal, dass eben diese Bauarbeiten für diesen Tunnel losgingen.
Wir haben jetzt auch Zeit für Gespräche gewonnen, ohne, und das ist mir auf der anderen Seite wichtig, dass wir wichtige Projekte wie die Behelfsbrücke, Hildesheimer Straße oder eben auch die Perspektive, es gibt auch eine Entlastung für die Menschen dort, aufgeschoben haben.
Also die Situation, die hatte sich ja mit Beginn der Rodungssaison, das war im Oktober zuletzt zugespitzt. Jetzt hat er sich das Ganze erstmal entspannt und das muss man Olaf Lies zugestehen, dass er das geschafft hat, anders als sein Vorgänger.
Und wie geht's jetzt weiter, Herr Brandau, mit diesem Ausbau?
Ja, diese ganze Sanierung, das wird ja schon seit vielen Jahren geplant. Es ist eine Bundesstraße, also der Bund ist auch noch involviert. Das Land führt da nur durch. Die Planung ist fertig, es könnte also gebaut werden rein rechtlich. Aber es gibt jetzt nochmal einen runden Tisch Südschnellweg, an dem eben auch Stadt und Region Hannover beteiligt sind, aber eben auch Kritiker. Und einberufen hat den eben der Minister Lies. Und er hofft, dass es jetzt nochmal gelingt, dass man die Monate, die jetzt eben nochmal man sich sozusagen durch dieses Moratorium erarbeitet hat, dass man die nochmal nutzen kann, dass man eine Lösung findet, bei der vielleicht nicht alle begeistert sind. Aber man könne sagen, man habe das Bestmöglichste erreicht und es soll noch mal ein Gespräch geben im Bundesverkehrsministerium wenige Tage vor Weihnachten. Und dort wird auch das Bündnis Leinemarsch teilnehmen, hat heute die Sprecherin noch einmal gesagt.
Widerstand gegen die Sanierung und den Ausbau des Südschnellweges. Aus Hannover waren das Einschätzungen unseres Landeskorrespondenten Bastian Brandau. Vielen Dank. Kälte, Inflation, Energiekrise. Auf diese ungemütliche Mischung hat Berlin eine ganz eigene Antwort gegeben, die da heißt Netzwerk der Wärme. Mit viel Tamtam kündigte der Senat Anfang November diese mit 11 Millionen geförderte Initiative an. Sie richtet sich an Menschen, die sich in der Energiekrise alleingelassen fühlen oder eine kalte Wohnung haben. Das Netzwerk bietet Orte zum Aufwärmen, zur Begegnung oder zur Hilfestellung. Beteiligt sind öffentliche Einrichtungen, aber auch Kirchengemeinden und Clubs. Wochenlang standen fast nur Bibliotheken auf der Adressliste, auch kleine Nachbarschaftszentren, aber oft mit sehr eingeschränkten Zeiten. Letzte Woche hat mit dem Humboldt-Forum ein prominenter Ort als Anlaufstelle geöffnet. Daniela Siebert war dort.
Das Thermometer steht nur knapp über Null, als der gediegenste Raum des Netzwerks öffnet. Der Ort der Wärme im Berliner Humboldt-Forum. Hier ist eine Gegend für Touristen, kein Wohngebiet. Der Dom steht gegenüber, das Rote Rathaus in Sichtweite. Durch das riesige ornamentbeladene Portal 3 im Stil des alten Stadtschlosses kommt man zum neuen Ort der Wärme. Die Idee?
Für die Menschen, die in diesem Winter Not haben mit Kälte, entweder in der Wohnung oder auch weil sie dort alleine sitzen, hier ein Angebot zu machen, dass sie kommen können und dass sie da auch Ansprache finden. Es kann auch sonst jeder kommen. Es ist jemand da, mit dem man sprechen oder spielen kann.
Die Hausherrin Christine Riefel-Braune von der Stiftung Humboldt-Forum im Berliner Schloss. Sie hat die Johanniter mit ins Boot geholt, die den Ort der Wärme betreuen. Björn Teuteberg, Regionalvorstand der Johanniter.
Wir merken, dass Menschen den Bedarf haben, sich aufzuwärmen. Das ist ein zusätzliches Angebot und wir hoffen, dass sich das weiter rumsprechen wird. Wir rechnen mit neuen Zielgruppen, die vielleicht bisher nicht unsere Angebote wahrgenommen haben, die beispielsweise nicht in eine Obdachlosenunterkunft gekommen sind, die aber ja trotzdem Bedarf haben. Wir wissen selbst natürlich nicht, wer kommt.
Der Raum, der hier nun als Ort der Wärme fungiert, gehört eigentlich zum Museumsshop. Alles wirkt gediegen. Immens hohe Wände, Parkettboden, schicke schwarze Regale. Statt teurem Porzellan und anderen Souvenirs stehen hier jetzt Bücher und ein paar Spiele. Auch Spendenartikel zum Mitnehmen liegen aus. Zahnbürsten, Hautcreme, Mützen, Handschuhe. Mehrere schwarze Tische mit gepolsterten Stühlen warten auf Nutzer. An einer Theke gibt es Kaffee, Tee und Gebäck für lau. Eine Touristin aus Hamburg hat gerade mit einer Gruppe eine Architekturführung rund ums Stadtschloss gemacht. Sie gehört zu den ersten Nutzerinnen des neuen Ortes.
Jetzt bin ich so gut durchgefroren, dass ich dringend einen warmen Tee brauche. Eigentlich wollte ich sehen, was es hier in dem Shop gibt. Dadurch habe ich sie eigentlich gefunden, durch Zufall.
Auch Besucherinnen in Pelzmänteln aus den Museen nebenan schlendern durch den Raum. Sie treibt offenkundig die Neugier hierher, nicht die Not. Joana Gazziani zweifelt, ob das Konzept hier überhaupt aufgeht. Das sei hier eigentlich alles etwas zu fein für Obdachlose, sagt die ehrenamtliche Helferin aus dem Team der Johanniter.
Naja, also die Gegend ist eine Touristengegend. Menschen, die keine Wohnung haben, die halten sich eben in den Orten auf, die sie schon kennen. Und so als wohnungsloser Mensch ist man ungern unter den Touristen.
Das Netzwerk der Wärme soll auch Hilfestellung bieten, wenn Menschen wegen der steigenden Kosten finanziell in die Bredouille kommen. Joana Gazziani macht aber keinen Hehl daraus, dass sie sich mit solchen Fragen nicht auskennt. Dafür bringt sie Erfahrungen mit aus ihrem Engagement bei der Johanniter Kältehilfe für Obdachlose.
Weil mir das am Herzen liegt. Das ist eine wichtige Aufgabe für mich.
Zweiter Besuch 3 Tage später. Diesmal sitzt tatsächlich ein Dutzend Menschen aus der Zielgruppe im Raum. 60 hätten Platz. Die wenigsten wollen sich äußern und wenn dann anonym. So wie diese grauhaarige Frau. Sie hat zwar eine eigene Wohnung, aber die Heizung hat sie gedrosselt. Abends geht sie kostenlos bei der Kältehilfe der Johanniter essen. Dort habe sie auch von dem neuen Ort hier erfahren, sagt sie und lächelt. Etliche Frontzähne fehlen. Warum sie hier ist?
Ja, weil ich die Leute kenne von den Johannitern und weil ich mir das mal angucken wollte.
Sie blättert in einem der ausgelegten Berlin-Bildbände. Ihr Gesamteindruck nach einem Kaffee und einem Stück Streuselkuchen?
Sehr gut.
Sie will auf jeden Fall wiederkommen. Ein paar Tische weiter sitzt ein Mann im Rentenalter, der seit 12 Jahren keine eigene Wohnung mehr hat. Vor ihm steht eine volle Kaffeetasse, er wischt über sein Smartphone.
Ist doch gut, wenn man irgendwo hingehen kann. Hier kriegt man ein bisschen Kaffee, Unterstützung, ein bisschen Unterhaltung, Gesellschaft.
An diesem Nachmittag offenbart sich ein schlimmer Webfehler des Netzwerks der Wärme. Niemand der Interviewten hat schon mal davon gehört. Sie alle haben nur durch Mundpropaganda von diesem Ort hier erfahren. Die Adressenliste des gesamten Netzwerks, die man nur im Internet findet, kennen sie alle nicht. Eine der wohnungslosen Frauen hier kommentiert das so.
Dass die Information heute so selbstverständlich alle nur noch über das Internet läuft, dadurch sind natürlich einige Menschen ausgegrenzt. Ne?
Wenn sie es nicht gehört hätten von der Freundin, wären sie nicht hier.
Nee, ja nicht.
So geht es sicher vielen. 6 Tage die Woche von 14 bis 18 Uhr wird der Ort der Wärme im Humboldt-Forum geöffnet sein. Die größte Herausforderung bleibt, der Bedarf ist da, das Angebot ist da, jetzt muss sich beides noch verzahnen.
Damit Energiearmut nicht zur sozialer Ausgrenzung führt, gibt es das Netzwerk der Wärme in Berlin. Daniela Siebert berichtete. Am Arbeitsplatz, im Sportverein oder über gemeinsame Freunde. So lernen sich die meisten Menschen kennen. Im Museum ist das eher weniger der Fall. In Chemnitz soll sich das aber ändern. Im SMAC, dem Sächsischen Museum für Archäologie, gibt es spezielle Abendführungen für Alleinstehende. Archäologie zum Anwandeln lautet das Motto. Ob das funktioniert, hat sich unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz angesehen.
Danke. Zur Begrüßung gibt es Sekt. Das Foyer des Archäologiemuseums Chemnitz wird heute zur Kennenlernbörse.
So, meine Damen und Herren, kommen Sie schon mal ein bisschen näher. Darf ich fragen, wer Sie sind?
Ich bin die Angelika.
Angelika, herzlich willkommen in unserer Runde. Wer sind Sie?
Frederik.
Frederik, herzlich willkommen. Danke.
10 Interessierte sind es heute. 6 Frauen, 4 Männer. Einige im Rentenalter, die anderen zwischen 40 und 60. Dazu ein Ehepaar mit ihrem erwachsenen Sohn. Ines, mit weißer Bluse und schicker Handtasche, 56 Jahre alt, ist erst vor kurzem nach Chemnitz gezogen.
Ich bin schon seit 2,5 Jahren Single. Und ja, es gibt nicht sehr viel Angebote in so einer großen Stadt, muss ich leider sagen. Und ja, dachte ich, probier's noch mal. Vielleicht ins Gespräch kommen mit netten Leuten. Das wäre so ein schöner Abend.
Geleitet wird die Führung von Martin Gerner. Eigentlich arbeitet er an der TU Dresden, entwickelt dort neue Lehrformate. Die Idee zur Führung mit Dating-Option kam ihm während Corona. A wie Anbändeln für Kultursingles. Nicht nur im romantischen Sinn, sondern auch für gemeinsame Freizeitbekanntschaften.
Wir haben so eine doppelte A wie Anbändel-Idee. Wir wollen natürlich mit dem Haus anbändeln, mit der Archäologie und Menschen darüber ermöglichen, mal einen Zugang zu finden. Als Verkuppler würde ich mich nicht unbedingt sehen, aber in der Tat ist es für mich immer ein Vergnügen zu sehen, Menschen zusammenzubringen. Mal gucken, ob es heute gelingt.
Nach Sekt- und Vorstellungsrunde führt Gerner die Gruppe in den ersten Stock des Museums, untergebracht in einem ehemaligen Kaufhaus aus den 20er Jahren.
Und erst als es wärmer wurde, da fing menschliches Leben an, sich richtig zu entfalten und zu entwickeln. Ne?
Und an aus Knochen geschnitzten Tierfiguren erklärt Gerner den Übergang vom Jagen und Sammeln zum sesshaften Leben. Aber die Archäologie ist nur Nebensache. Schnell bringt er auch seine Gäste ins Spiel.
Also wer fühlt sich denn so in kühleren Breiten wohler, mal auf diese Seite? Und wer fühlt sich denn so in den wärmeren Gefilden so wohler?
Nach 3 Jahren in Tucson, Arizona, fällt mir der Winter hier schon schwer, muss ich sagen.
Wie sieht es bei Ihnen aus?
Also so heiße Länder eher weniger, aber eben Sauna.
Okay,
alles klar. Also ohne Sauna gäb's mich nicht.
Wow. Also
zwischen Faustkeilen, Tonscherben und Neandertalerschädeln animiert Gerner zum Kennenlernen. Wo machen die Gäste Urlaub? Wer hat Haustiere? Und natürlich passend zur Location, welche Zutaten vom Neandertaler Speiseplan würden Ihnen heute noch schmecken?
Und vor allen Dingen Knoblauch. Auch wenn ringsum alles umfällt, aber da muss Knoblauch dran.
Das heißt, ist bei Ihnen wäre Knoblauch so ein bisschen so ein entscheidender Faktor, ne? Also wer das nicht so gern mag.
Wer es nicht gern mag, der, ja, also der ist, bei mir nicht so richtig an der richtigen Stelle.
Weiter geht es zu einer Wand aus Glasvitrinen. Hier soll sich jeder eines der dutzenden Fundstücke aus verschiedenen Jahrhunderten aussuchen und etwas dazu erzählen. Glasierte Ziegeln eines Kachelofens, mittelalterliche Lederschuhe, Metallbeschläge. Rentnerin Renate interessiert sich vor allem für ein löffelgroßes Holzstück, von dem ringsherum Astansätze abgehen. Ein Küchengerät aus dem 17. Jahrhundert.
Was vor allem auch sehr interessant ist, das ist dieser Quirl. Ne? Mhm. Ist es so, dass das sogar in der heutigen Zeit noch benutzt würde? Also ich kann mich erinnern, das hat sogar die Großmutter, die Großeltern 1920, 1930 und auch später noch, sind diese Quirle im Erzgebirge benutzt worden.
Nach rund 1,5 Stunden beendet Gerner den offiziellen Teil der Führung.
Ja, wünsche einfach einen erkenntnisreichen Abend und vor allem noch einen schwungvollen Abend. Und in diesem Haus, in welcher Konstellation auch immer, nochmal herzukommen.
Gerne.
Vielen Dank.
Die Teilnehmenden schlendern noch etwas durch die Ausstellung. Einige in Grüppchen, andere allein. Hat das Anbändeln geklappt?
Das ist die Frage, was versteht man unter Anbändeln? Also was ich eigentlich sehr schön fand, dass man sich auch mit anderen mal unterhalten konnte. Ne? Auch Leute kennenlernen und wenn es nur mal für 1,5 Stunden ist, ist für mich immer interessant.
Ich muss sagen, ich bin ganz begeistert. Ich komme bestimmt noch öfter her.
Christina und Renate haben sich vor kurzem über eine Frauenlesegruppe kennengelernt. Heute sind die beiden Rentnerinnen zum ersten Mal gemeinsam im Museum.
Mein Mann ist erst im Juni verstorben und die Kinder wohnen anderweitig oder haben eigene Familie. Und da muss man sich natürlich dann selbst kümmern, bevor man zu Hause versauert. Aber wir bemühen uns schon, ne? Kegeln und...
Es gibt hier sehr vieles, es wird auch sehr vieles angeboten. Ich sage immer, man muss nur hingehen und muss es tun. Und das versuche ich.
Ein Teil der Gruppe zieht noch weiter auf ein gemeinsames Getränk. Auch bei Ines ist das Anbändeln geglückt.
Ja, danke sehr.
Schönen Abend,
tschüss.
Also dann tschüssi. Danke.
Museumsführungen für Alleinstehende in Chemnitz. Sie hörten eine Reportage von Alexander Moritz. Was tun bei sexualisierter Gewalt? In Frankreich gibt es weiße Briefkästen an Schulen, in die Betroffene ihre Sorgen werfen können. Ein Thema gleich bei Campus und Karriere. Heute mit meiner Kollegin Regina Brinkmann. Und damit endet Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.